So, da hat der BVB eine Bundesliga-Partie gespielt, nicht wirklich schön, und zack ist der Scherf schon im Urlaub. Michael, was sagen wir dazu?
Ja, es wurde ja teilweise sogar gefordert von unseren Zuhörern. Aber es muss ja nichts heißen, Julian. Ne? Jetzt bist du ja da, aber ich meine, unterschiedlicher geht's ja kaum. Ne? Ja. Ich meine, jetzt du mit Haaren und jung, ja.
Oh, aber Mann. Wenn wir so weiterreden, dann darf ich nie wieder den Podcast machen.
Nein, was euch eint, ist ja die große Qualität, den BVB in- und auswendig zu kennen. Oh. Du bist ja jetzt gerade erst bei der Pressekonferenz gewesen. Vielleicht kannst du dir mal was Neues erzählen, was wir vielleicht noch gar nicht wissen.
Ja,
was
richtig.
Ganz aktuell ist.
Gio Reyna geht heute zurück ins Training. Das ist das Großartigste, was da heute rausgekommen ist.
Gut, dann war es ja nicht so viel.
Nee. Ansonsten, ja, können wir jetzt gleich mal alles besprechen. Ich fahre das Ding mal ab hier, ne?
Ja.
Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf. Präsentiert von DOCOM21. Internet, Telefonie, TV. Was liegt näher?
Ja, ihr habt schon gehört. Der Scherf heute nicht da. Dafür darf ich mal wieder hier stehen. Julian Schildheuer ist mein Name und den Mann auf der anderen Seite, den kennt natürlich jeder BVB-Fan. Hi Michael Schulz.
Ja, grüß dich Julian. Ja, schön, dass du wieder da bist. Das ist ja das zweite Mal, dass wir jetzt zusammen sprechen. Ne?
Richtig.
Aber wie gesagt, ne, Matt ist im Urlaub und wir müssen es gleich dazu sagen, ich bin auch nicht im Studio, weil ich hatte gestern meinen monatlichen Restetag und da verzehre ich immer alle Dinge aus dem Kühlschrank, deren Haltbarkeitsdatum weniger als ein halbes Jahr abgelaufen sind. Und das verkrafte ich normal gut, aber das war jetzt irgendwie nicht so gut dieses Mal. Ja, und dann bin ich mal lieber zu Hause geblieben, weil ich hier und da mal den Weg zur Toilette suche.
Oh Mann, ey.
Also, machen wir es heute mal über die große Leitung, aber das trifft es ja nur insofern, dass wir nicht gegenüber sitzen, aber in der Sache sind wir dabei.
Ne? Richtig, so. Wir quatschen ja miteinander. Das hat ja letztes Mal auch ganz gut funktioniert, solange du nicht mitten in der Podcast-Aufnahme losrennen musst.
Nein, das machen wir ja. Und selbst das ging ja im Notfall. Aber so weit wollen wir ja nicht ins Detail gehen.
Ne? Nee, das machen wir nicht. Ich dachte schon, ja, der kommt jetzt nicht, dem geht's schlecht, weil dieses Spiel gegen Köln von Borussia Dortmund so schlecht war am vergangenen Wochenende.
Ja, das hatte ich auch schon ehrlich gesagt ein bisschen vermutet. Na gut, was heißt so schlecht? Also man muss eins sagen. Das Wichtigste zum Saisonstart ist Hauptsache gewonnen.
Das stimmt.
Und wenn es noch ein schlechtes Spiel war und man hat gewonnen, dann ist es ja schon mal gut, ja, weil das war ja letztes Jahr oft anders so. Aber natürlich waren die Erwartungen, das muss man ja auch ganz deutlich sagen, etwas höher als das, was am Ende zu sehen war. Ne? Ich meine, nicht umsonst hat ja auch Edin Terzic direkt vorm Spiel gesagt, ja, dass dieses Jahr soll es anders werden, ja, von Anfang an alles raushauen und nicht erst in Rückstand, also in Punkterückstand geraten und so weiter und so weiter. Gut, dass mit dem Punkterückstand ist okay, also das ist nicht eingetreten.
Richtig.
Aber alles rausgehauen war es bestimmt auch nicht. Das steht, glaube ich, auch zweifelsfrei fest. Da werden wir sicherlich noch ein bisschen ins Detail gehen gleich. Aber, jetzt kommt das große Aber. Ich habe da auch totales Verständnis für. Ich habe ja nun auch genug erste Spieltage in meiner Profikarriere erlebt. Und es kommt meistens nicht so, wie man sich's vorstellt. Ja, oft ist es sogar genau andersrum. Man hatte eine tolle Vorbereitung. Also gehst locker entspannt rein und versuchst das Ding zu machen. Und dann gibt's einen von oben auf den Deckel. Ja, und manchmal hast du eine schlechte Vorbereitung oder dann denkst du, was für ein Spiel. Und dann legst du plötzlich super los. Ja, diese ersten Spieltage, dann hast du neue Jungs dabei, ja, die sich erstmal auch an die Atmosphäre vielleicht im Stadion gewöhnen müssen und so weiter, ne? Denn dass das nicht so rund läuft, ist auch klar, ne? Also das will ich mal der Mannschaft zugutehalten und das passiert halt immer wieder, jedes Jahr bei allen möglichen Mannschaften, das ist jetzt kein BVB-Ausnahmeding und trotzdem gab es natürlich sicherlich einige Punkte, sage ich mal, wo man schon dann sagen muss, ja, da müssen wir jetzt aber ganz schnell wieder auf den Stand der Rückrunde kommen.
Ne? Ja, auf jeden Fall. Also, dass du die drei Punkte einsackst, dann durch dieses, ja doch, muss man ja sagen, duselige Tor von Donny Mahl dann kurz vor Schluss, das ist ja noch das Beste, was du da rausziehst. Aber vor allem auch viele Ballverluste, dann immer mal wieder, ja, keine Lösung gefunden, einfach nach vorne zu spielen, ne?
Ja, also, wie gesagt, wenn man sich da mal die ganze Sache im Detail ein bisschen anguckt, hat es da doch an vielen Ecken und Enden schon noch, da hat es doch schon gehakt. Ne? Also ich meine, auch wenn du dir allein die Spieldaten anguckst, Gut, Laufleistung BVB 115 Kilometer, FC 123. Gut, das liegt natürlich auch daran, dass der BVB die hat teilweise laufen lassen, aber 115 ist okay für BVB. Passquote 88%, BVB ist auch okay. Hatten wir letztes Jahr auch oft, aber das sind dann oft diese Spiele gewesen, weißt du, wo du immer dann hintenrum die Sicherheitsdinger machst und so. Yeah. Aber so wie es nach vorne ging, war es vorbei mit der Herrlichkeit. Ne? Ich glaube, da war ja so ein unfassbarer Wert, habe ich während der Live-Übertragung gesehen. Irgendwie der zweite Ballkontakt im 16er war nach 30 Minuten oder sowas. Das muss man sich mal echt auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Also das ist schon gewaltig. Ne? Also Ballbesitz mit 67, das ist jetzt auch 67% ist jetzt auch kein Hammer. Zweikampfverhalten, also 51% für Köln. Gut, unentschieden ist okay. Aber was mich also an dieser ganzen Statistik, da diesen Spieldaten echt ins Grübeln gebracht hat, und da sind wir wieder bei dem für mich wichtigsten Punkt, Torschüsse, 13-11 für den BVB. Mhm. Ja, und wir wissen, das waren auch einige gute Torschüsse von Köln. Ja. Gut, dass Gregor Kobel ein Tor stand und einen Sahnetag hatte. Und gut, dass wir Mats Hummels hinten hatten, der noch einige Torschüsse verhindert hat, ja, die richtig gefährlich werden hätten können.
Mats Hummels also, war zwischenzeitlich, glaube ich, der schnellste BVB-Spieler auf dem ganzen Platz.
Das muss ein Messfehler gewesen
sein. Nee, über 32 km/h und das war ja, glaube ich, bis zur 80. Minute oder so.
Ach, das kann nicht sein. Ich wollte gerade sagen, das war bis zur dritten Minute gemessen, aber nicht sein.
Unfassbar. Er hat hinterher sogar noch bei Instagram gepostet und gesagt, ich glaube, dieses Ergebnis rahme ich mir mal ein. Also so häufig kommt das bei Mats Hummels auch nicht vor.
Also da vermute ich jetzt auch einen Messfehler.
Ja, kann aber natürlich auch sein, aber vertraue mal auf die Daten, weil der BVB hat ja auch nicht wirklich viel Tempo auf der Straße bekommen, ne? Wenn die Kölner relativ tief stehen, du spielst in den Pass hinten rum, hast du gerade schon angedeutet, da kannst du jetzt auch nicht unbedingt dann mit Schnelligkeit auftrumpfen.
Nein, wobei nochmal, das Ergebnis finde ich echt merkwürdig. Aber egal, wenn es denn so ist, dann freue ich mich für Mats. Ja, also hat super, auch super stark gespielt.
Auf jeden Fall.
Also, da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Ja. Hummels und Kobel sind da aus dieser Mannschaftsleistung herauszuheben. Ja, aber was für mich besonders auffällig, oder es waren eigentlich zwei Dinge. Also erstmal, was ich eben gesagt habe, 13 zu 11 Torschüsse, also es waren jetzt nicht so viele Torschüsse vom BVB, dann dieser Wert, ne, wie gesagt, 30. Minute, zweiten Mal im 16er. Also dieses ganze Offensivgespiele, was ja den BVB in der letzten Saison ja doch immer ausgezeichnet hat eigentlich, ja, dass man nach vorne immer irgendwie so das Gefühl hat, ja, die Mannschaft will und die kombinieren und machen und tun. Das war im Ergebnis sehr, sehr überschaubar. Und wie gesagt, was mich noch viel mehr irgendwie verwundert, überrascht hat, gut, da bin ich natürlich jetzt auch als Abwehrspieler aber besonders kritisch, war einfach die Tatsache, dass das defensive Verhalten, und da rede ich jetzt nicht nur von den Abwehrspielern, das defensive Verhalten der Mannschaft also nicht das war, was man in der zweiten Saisonhälfte, beziehungsweise in diesem Jahr, das war ja nicht die Saisonhälfte, sondern das war ja das Jahr, was man im Jahr 2023 im ersten Halbjahr in der Saison vom BVB gesehen hat. Ne? Die kam ja wie ausgewechselt nach dieser WM, ja, und plötzlich machte jeder mit im Defensivverhalten, also rede ich vom vordersten Stürmer bis nach hinten, ja, war da echt eine Entwicklung zu sehen. Und das war dann doch relativ überschaubar beim letzten Spiel in Köln. Also, da waren so ein paar Szenen. Ich erinnere mich an Adeyemi, den ich da auch letztes Jahr da mal gelobt hatte, dass er jetzt offensichtlich was verstanden hat, der dann eingewechselt wird, ja, bei einem 0-0. Und dann bei so ein paar Szenen irgendwie drei, vier, fünf schnellen Pseudoschritte Richtung dem ballführenden Kölner machte, ja, und dann gemütlich austrudelte. Ja. Mhm. Und das ist eben genau das, was letztes Jahr echt gezündet hat, wo die Truppe dann richtig nach vorne kam und was letztlich dieses spannende Saisonende dann uns beschert hat. Ja, und wenn das nicht ganz schnell wieder drin ist, und ich habe jetzt nur Adeyemi als Beispiel genommen, ja, das war bei vielen der Fall. Ja, dann wird es ein bisschen eng werden. Ne?
Ich wollte gerade sagen, also bei Adeyemi vielleicht noch wegen seiner Muskelverletzung, dass er da sehr, sehr langsam reinkommt. Aber ich finde, das hat man auch schon...
Nee, vergiss das wieder. Nee. Also wenn ich auf dem Platz stehe, ja, und spielen kann, dann kann ich 100% laufen. Ja. Und dann kann ich auch 7 oder 8 Meter mehr schnell laufen, sonst würde ich nicht spielen. Überleg mal, was das bedeuten würde. Das würde bedeuten, wenn er gefordert ist, ja mal von der Mittellinie einen Sprint anzuziehen, um ein Tor zu schießen, er könnte das nicht, der würde ja nie spielen. Also das vergiss wieder, das ist dann der Kopf. Ja. Das ist einfach nur der
kann
Wille.
Kann ja auch mit der Verletzung zusammenhängen, der Kopf, ne? Also, ja, wenn du sagst, gut, ja, naja, dann.
Ja. Ne? Also das vergiss einfach. Also, oder okay, wenn das so ist, dann wird es Zeit.
Dann wäre es ein Problem.
Genau, dann wird es Zeit, dass Edin schon mal sich den guten Adeyemi zur Brust nimmt und sagt, hör mal, Junge, ja, da wollen wir jetzt aber wieder mal bis zum Schluss durchlaufen, ja, bis du den Gegner gestellt hast, ja, bis du ihn gezwungen hast, einen schnellen Ball zu spielen und so weiter.
Also interessant, dass du es sagst, weil das hat Edin Terzic tatsächlich gemacht unter der Woche, unter anderem auch mit dem Co-Trainer Armin Reutershahn. Der hat nämlich bei Brinkhoffs Ballgeflüster gesagt, Karim Adeyemi fehlt manchmal so ein bisschen, ja, das Erwachsensein, das Disziplinhafte im Training. Also der kaspert da wohl auch das ein oder andere Mal rum. Und ja, vielleicht muss der dann auch vom Kopf her in solchen Situationen vor allem defensiv sich auch noch mehr reinhauen und da auch die Disziplin an den Tag legen.
Ja, ja, also das ist Fakt. Ich meine, junger Spieler hin oder her, du spielst in einer Mannschaft, die zumindest mal in der Bundesliga immer oben spielen will, ja, und auch in der Champions League spielt. Und da kannst du jetzt nicht irgendwie auf die Jugend dich berufen, ja. Und das sind ja Dinge, nochmal, das ist nichts, was man, wo man jetzt irgendwas Spezielles für trainieren muss oder sonst irgendwas. Das ist reine Willenssache, reiner Kopf. Ja, ja. Und das ist auch nicht so schwierig zu verstehen, ja, selbst wenn ich keinen super Intelligenzquotienten habe, muss ich verstehen, dass ich auch als Stürmer der Erste bin, der da vorne das Spiel des Gegners irgendwie durcheinander bringt. Und das heißt, dass ich auf den Verteidiger draufgehe und zwar bis zum Schluss und nicht 3 Meter vorher abbreche. Das ist nun mal so und da gibt es überhaupt keine Entschuldigung. Und wie sie nochmal, das hat nichts mit Adeyemi zu tun, das gilt für alle. Ja, und das sind ja so ein paar Kandidaten gewesen. Also ich muss, wenn du dir das im Detail anguckst, ich meine auch Malen zum Beispiel, der schießt jetzt in Anführungsstrichen das Tor, was er eigentlich gar nicht geschossen hat, eigentlich wollte, hat er sich selber angeschossen, egal. Ja, der war, finde ich, auch, das war auch ein Rückfall in die Steinzeit, ne? Der hatte ja letztes Jahr, Mensch, hatte der auch so einen riesen Aufwärtstrend, wo du sagst, meine Fresse, ja, ey, ja. Jetzt hat er es verstanden, aber das war auch wieder nix, ne? Also
er hat ja auch Allaire ein schwaches Spiel gemacht. Ich habe auch Marco Reus mir aufgeschrieben, der nicht wirklich ein gutes Spiel gemacht. Generell die Dortmunder Zentrale. Emre Can von den Kollegen der Ruhrnachrichten auch mit einer 5,5, glaube ich, sogar bewertet. Also er hatte auch einen rabenschwarzen Tag.
Ja, das ist komisch, ne, dass so viele im ersten Spiel. Also nochmal. Also man kann jetzt nochmal, also du merkst ja, ich mache das ja alles ein bisschen lustig. Das ist jetzt auch kein Grund, die an die Wand zu nageln. Auf das erste Fall. Spiel. Die ersten Spiele sind echt schwer. Man muss reinkommen. Ja, du willst vielleicht Dinge machen, die du noch nicht kannst, weil du echt irgendwie körperlich noch nicht so drauf bist. Das kommt ja auch erst auch nicht im nächsten Spiel, auch nicht im übernächsten. Das dauert ein paar Spiele. Ne? Das dauert schon 5, 6, 7 Spiele, ja, bis du dann so im Rhythmus bist und so ein bisschen gewöhnt hast, die Atmosphäre und so. Ja, du bist ja selber gespannt. Ich meine, das sind auch nur Menschen, das sind ja keine Roboter, ja, Gott sei Dank. Ja. Ja, also das sind alles Dinge, die auftreten, aber wenn ich in der Spitze spiele und wenn ich Spitzenspieler sein will, dann gehört es sich irgendwo oder dann muss ich erwarten können, ne, dass ich mich natürlich möglichst schnell an diese Situation anpasse und dann in Gang komme. Das ist schon mal auf jeden Fall Fakt.
Ja. Das stimmt auf jeden Fall. Einer, der noch nicht, oder den ich gerade eben angesprochen hatte, aber der auch relativ früh ausgewechselt wurde, war ja der Kapitän. Ne? Also Emre Can wurde relativ früh runtergenommen und heute bei der Pressekonferenz hat Edin Terzic gesagt, das lag daran, weil er sich taktisch nicht so richtig verhalten hat. Wir können ja gerade ganz kurz reinhören.
Das heißt, wir haben uns nicht gut positioniert, wir haben keine guten Entscheidungen getroffen und deshalb dürfen wir uns dann nicht wundern, dass wir dann die einzige Torgefahr entwickelt haben durch Standardsituationen. Und der Grund bei Emre ist einfach, er fühlt sich da auch wohl, wenn er das Spiel vor sich hat. Er ist immer wieder jemand, der sich in diesen Räumen sehr gut zeigt, der dann aber auch aus diesen Räumen sehr gut beschleunigen kann. Aber was halt wichtig ist, ist nicht nur, dass wir den Dreieraufbau wechseln, sondern den Dreieraufbau dann auch wieder verlassen, wenn wir die erste Ebene überspielt haben. Und das ist etwas, was uns halt nicht gefallen hat in diesem Spiel.
Ja, also viel Taktik-Deutsch, würde ich mal sagen.
Ja, aber es ist jetzt aber Sachen, die verstehe ich nicht mehr.
Aber zwischen den Zeilen irgendwie kam für mich dabei rüber, ja, unser Kapitän hat irgendwie nicht das taktisch umgesetzt, was wir uns eigentlich grundsätzlich erwartet haben.
Ja.
Vor allem im Aufbau. Also irgendwie komisch.
Ja, was heißt komisch? Ja, na, ich meine, Emre Can hat auch schon logischerweise bessere Spiele gemacht, ne? Aber es ist, weißt du, es greift ja alles ineinander über, ne? Das sind alles, du kannst jetzt so viele Begründungen aufzählen, ne? Dann kann das natürlich sein, dass er vielleicht dann gemerkt hat, dass es nach vorne nicht so läuft und dann vielleicht seine Position verlassen hat und dann mal offensiver unterwegs war, was dann natürlich wieder hinten hier und da mal zu Problemen führte und so weiter. Ne? Es hängt ja alles zusammen. Es ist ja selten so, dass eine Mannschaft jetzt irgendwie gut spielt und da sind jetzt ein oder zwei, die jetzt neben der Spur sind. Das ist nun mal beim Fußball so. Das ist ein Mannschaftssport und das ist, da hängt alles irgendwie voneinander ab. Ne? Da hängt, das ist gegenseitige Absicherung in der Defensive und das ist auch mal stehen bleiben hinten und wenn man sieht, aha, da sind jetzt rechts und links für mich, die Jungs sind auch vorne. Ja, das sind alles so Sachen, ja, die natürlich situationsabhängig sind und ja, und wenn der Trainer meint, Ermutschan hätte das nicht umgesetzt, was er von ihm erwartet, dann muss er ihn rausnehmen, ist doch kein Thema. Ich meine, das ist ja auch nicht schlimm, auch weil es jetzt der Kapitän ist oder das ist ja alles, da lege ich sowieso keinen Wert drauf, das ist mir alles völlig wurscht. Ne? Also ich glaube, wie gesagt, bis auf Hummels und Kobel, die wirklich stark waren, und natürlich einigen, die sehr abgefallen sind. Wie gesagt, vorne war natürlich wenig zu sehen, ne? Ganz vorne. Das hat sich auch im ganzen Spiel eigentlich nicht geändert. Ja, gab es alles, waren das alles so, ich sag mal, so mittelmäßige Geschichten. Aber nochmal, ja, ich wiederhole mich jetzt zum dritten Mal, ja, es war das erste Spiel. Es geht, was jetzt wichtig ist, ist die Fehler zu analysieren, ganz konsequent ansprechen und natürlich dann eben, und jetzt ist der Spieler gefordert, das auch umzusetzen, was der Trainer sich da ausgedacht hat. Ne? Das ist natürlich wichtig. Ne?
Hätte ein O-Ton also von Edin Terzic sein können.
Ja, ist das so.
Ja, genau. Ja, also wir analysieren das also, und ziehen die richtigen Schlüsse daraus.
Genau, ja. Ich meine, das ist ja, darum geht es. Es geht um nichts anderes.
Ja, recht.
Also, das haben sie letztes Jahr am Ende des Jahres 22, ja, als es ja ganz übel irgendwie aussah, gefühlt. Ja, da haben sie in dieser WM-Pause hat Edin ja offensichtlich da ein Tool entwickelt, ja, was in die Köpfe reingegangen ist und plötzlich waren die wie ausgewechselt. Ja, das wäre schön, wenn das jetzt wieder klappen würde. Und das hatte mich auch beim ersten Spiel jetzt echt, sagen wir, das war jetzt doof, dass Edin Terzic natürlich vorm Spiel gesagt hat, ja, jetzt wollen wir nicht den Fehler vom letzten Jahr machen, jetzt wollen wir gleich von Anfang an volle Kanone, alles abfeuern und so weiter und Gas geben und so, ne. Da war natürlich nicht so ganz viel zu sehen von der vollen Kanone. Aber das Allerwichtigste ist eben der Sieg und den haben sie ja Gott sei Dank erreicht, ne?
Richtig. Also, die drei Punkte haben wir im Sack und damit können wir, glaube ich, auch dieses Spiel gegen Köln abhaken, weil viel Mittelmäßigkeit war dabei. Aber am Ende des Tages, hast du schon gesagt, ist es das erste Spiel in dieser Saison gewesen. Was war denn mit den anderen Spielen? Welches ist dir da noch im Kopf geblieben am ersten Bundesligaspieltag?
Also da muss man ja wirklich mal so einige Spiele aufzählen. Also wenn es eines nicht war am ersten Spieltag, dann war es langweilig, das muss man ja sagen. Ne? Ja. Also ich muss natürlich meine, du weißt ja, ich war ja in Werder, in Bremen war ich auch tätig und da habe ich natürlich immer noch, da drücke ich natürlich auch nochmal alle Daumen. Das war natürlich ein schönes Desaster gegen Bayern, das muss man sagen. Ja. Und die Bayern trotz dieser, ja, doch merkwürdigen Unruhe da, die da gerade herrscht irgendwie, haben die natürlich sauber abgeliefert, ne? Harry Kane hat auch gleich zugeschlagen, also 4-0, das war natürlich mehr als überzeugend.
Kann man mal
dann
machen.
Das für mich interessanteste Spiel Leverkusen gegen Leipzig, ich meine, das sind zwei Mannschaften, die ja, glaube ich, alle irgendwie auf dem Zettel haben, wenn es um die Champions-League-Plätze geht oder um den Meistertitel, muss man ja gucken, wo die hinkommen. Ich meine, wir erinnern uns an das Spiel Bayern gegen Leipzig, Supercup. Und Leverkusen gewinnt 3-2, ne? Ja. Stuttgart, Bochum 5-0, haben wir ja unseren nächsten Gegner. Ja. Sagen wir mal, doch beeindruckend. Ja. Dann habe ich mich gewundert bei Heidenheim. Ja, da musste ich erstmal immer wieder, wenn dieser Name hochploppt, muss ich mich immer noch mal kurz schütteln. Ja. Ist ja unfassbar. Ja. Also Heidenheim, also super. Also ich meine, das ist natürlich, ja.
Aber
unfassbar, was da passiert ist in diesem Verein, ne? Was da los ist, das ist echt ein Traum, ne?
Ja. Echt coole Geschichte auf jeden Fall und witzige Statistik zu diesem Spiel. 2-0 hat ja Wolfsburg gewonnen zu Hause gegen Heidenheim, aber Heidenheim hatte 57% Ballbesitz als Aufsteiger am ersten Spieltag.
Ist unglaublich. Ich meine, dass die natürlich schwer motiviert sind, ist auch klar, aber ja. Ich weiß nicht, ob es ein Gewinn für die Bundesliga ist, aber es ist natürlich schon irgendwie ja doch bezeichnend, ja, dass man dass nicht nur das Geld Tore schießt, ja, eins haben die sicherlich nicht am meisten und das ist Geld,
ja,
sondern ja, da ist ein Verein, der von ganz unten kam, der langsam eine Entwicklung gemacht hat, der immer seriös gearbeitet hat, der sich nicht übernommen hat, ja, wo irgendwie ja immer mannschaftliche Geschlossenheit das Thema ist, sonst hätten die es nie und nimmer dahin geschafft, sicherlich, wenn du dir die Einzelspieler anguckst, ja, die muss man sich ja erstmal langsam vor Augen führen, was da überhaupt ist, aber von der Qualität der Einzelspieler dürften die normalerweise jetzt, sage ich mal, nicht in der Bundesliga spielen, ne? In Anführungsstrichen.
Nee, also Frank Schmidt hat da aber auch schon echt Talente entwickelt, der Trainer von Heidenheim. Ja. Maloney, Ex-BVB-Spieler, aber so viele Profispieler hat er nicht gemacht, ne? Der hat eher für die zweite gespielt und das auch noch zur Regionalliga-Zeiten. Und er spielt jetzt erste Bundesliga und spielt da Stammsechser.
Ja. Ja, also ich finde es klasse. Ja, es ist natürlich, wie gesagt, der eine oder andere wird sagen, boah, jetzt muss ich mir das Spiel gegen Heidenheim angucken zu Hause bei seinem Lieblingsclub. Ne, das ist vielleicht eine gewisse Langeweile, aber ich glaube, wir warten mal ab, ob es wirklich langweilig wird. Egal, dann hatten wir Augsburg gegen Gladbach 4-4, unfassbares Ergebnis. Ja. Ne? Ja, ein super Spiel mit, weiß ich, 90 plus 7 Ende und so. So, Hoffenheim-Freiburg, Freiburg gewinnt in Hoffenheim, das ist natürlich eine kleine Überraschung gewesen. Ja. Und dann Union Mainz, ja, Union wieder gleich dabei von der ersten Minute an. Ja, sind wieder dabei zu zeigen, dass sie vielleicht wieder sich da in, ganz oben mit reinhauen in die Bundesliga-Tabelle.
Die haben auf jeden Fall Ambitionen. Also auch wenn du dir die Transfers anguckst, eben. Gosens geholt, Volland geholt und jetzt habe ich gelesen, Bonucci. Ja. Bonucci zu Union, ein Gerücht, was so ein bisschen Fahrt aufnimmt. Also unglaublich.
Ja, wobei, da muss man jetzt wieder abwarten. Das sind natürlich auch alles etablierte Spieler, ja, von hoher Qualität. Mhm. Ja. Bei denen gilt ja das Gleiche, nur auf einem anderen Niveau. Im Grunde, wie bei Heidenheim. Die leben ja auch die ganze Zeit von ihrer mannschaftlichen Geschlossenheit. Die haben ja jetzt selten irgendwelche Superstars da rumrennen, ja, die dafür Furore sorgen. Ja, die halten zusammen wie Pech und Schwefel. Und das ist natürlich immer die Gefahr, wenn du so, ich sag mal, vermeintliche Stars wie Gosens und auch Volland und Benucci da so reinholst, dass da ein bisschen was durcheinander gerät. Nochmal, muss nicht sein. Kann aber. Na, also da ist auf jeden Fall mal, bin ich mal gespannt, wie das da abläuft, aber am Ende.
Der Mann des Spieltags war ja dann eher Kevin Behrens, der da erstmal drei Dinger macht und dann mit dem Fahrrad nach Hause fährt. Hast du das gesehen?
Ja, ich hab's nicht gesehen.
Unglaublich.
Wieso ist er mit dem Fahrrad rausgefahren?
Ja, der ist mit dem Fahrrad gefahren und noch vom Spieltag. Also hätte er in der Kreisliga gerade gekickt, hat drei Buden gemacht, sich wahrscheinlich noch mal ein Bierchen danach getrunken und ist dann mit dem Fahrrad vom Spiel nach Hause gefahren.
Das mit dem Fahrrad habe ich nicht gehört.
Durch Berlin mit dem offenen Mountainbike. Ganz entspannt.
Klasse.
Super.
Ja gut, also ich meine Union, das steht für mich auch gleich Union-Urs Fischer. Ne? Das ist natürlich, der ist schon auch irgendwie eine Art Klasse, muss ich sagen. Also da hätte ich, glaube ich, als Spieler auch Spaß gehabt.
Auf jeden Fall.
Cooler Typ. Das letzte Spiel, weißt du, Frankfurt-Darmstadt, ja, Derby, gut, 1-0, das war jetzt eher so ein Spiel, wo du sagst, naja gut, ne? Konnte man erwarten, kann man auch nicht sagen. Also, aber wenn wir uns diesen Spiel da angucken, das macht echt Lust auf mehr. Ne? Das steht schon mal auf jeden Fall fest. Ne?
Und es kommt ja mehr. Wir sind in der Bundesliga-Zeit. Also ich bin so heiß vor diesem Spieltag gewesen und es geht direkt weiter für den BVB mit einem absoluten Knallerspiel jetzt gegen Bochum. Aber bevor wir darüber sprechen, ich habe ein ganz kurzes Quiz für dich, okay?
Nein, kein Quiz mit mir.
Doch. Weißt du, was heute vor ganz genau, auf den Tag genau, 32 Jahren passiert ist?
Was waren das von, warte mal, was war das denn von, ja, also jetzt haben wir 23, 9.
91.
91.
Am 24. August 91.
Und da war ich ja beim BVB, hat das mit dem BVB zu tun?
Das hat mit dem BVB zu tun. Borussia Dortmund empfängt im heimischen Westfalenstadion dem FC Schalke 04. Die Schalker gehen in Führung und dann schreiben wir die 36. Spielminute, Flanke Michael Rummenigge. Und wer köpft zum 1:1 ein?
Weiß ich nicht, wer war's?
Michael Schulz.
Nein, das glaube ich nicht.
Doch, heute vor genau 32 Jahren.
Ach, also du weißt ja Sachen. Hör mal, das weiß ich überhaupt nicht mehr. Weißt du, was der Hammer ist? Dann habe ich ja zwei meiner Tore gegen Schalke geschossen.
Ja.
Ich habe nämlich auf Schalke auch mal eins geschossen. Da haben wir zwar 5-2 verloren, aber da weiß ich auch, dass ich ein Tor geschossen habe. Habe ich zwei Tore gegen... Ja, entschuldige bitte, das zeigt doch meine Einstellung, oder?
Ja.
Im Sinne der Fans, ja? Hauptsache gegen Schalke.
Hauptsache gegen Schalke. Und das hat der BVB dann für sich entschieden, dieses Spiel. Oder ihr habt dann für euch entschieden. Zur Hammer. Aufholjagd geblasen und dann per Kopfballtor eingenetzt.
Also das weiß ich nicht mal mehr, das ist ja tragisch. Also ich weiß so viel, aber daran kann ich mich nicht erinnern. Das ist ja tragisch. Das werde ich sofort danach recherchieren, ob das auch stimmt, was du mir
sagst. Ja, transfermarkt.de sagt zumindest, das ist so passiert. Ich war noch nicht auf der Welt, aber ich glaube
transfermarkt.de. Gut, Julian, was du alles auf dem Zettel hast. Ja, Glückwunsch. Kompliment hier an dieser Stelle.
Ja, danke, danke. Und jetzt geht's ja für den BVB ins, ja leider, wahrscheinlich einzige Derby, außer man trifft im DFB-Pokal auf die Blauen. Aber jetzt gehen den VfL Bochum. Ne? Ja. Wird wahrscheinlich wieder ein intensives, ein hartes Spiel. Mit wenig Fußballleckerbissen.
Ja, also wie gesagt, Fußballlecker. Die Fußballlecker, darf ich das mal ganz deutlich sagen? Die Fußballleckerbissen sind mir im Moment ehrlich gesagt scheißegal. Ja, in der Anfangsphase, insbesondere in der Saisonanfangsphase, ist es wichtig, die Punkte zu holen.
Ja, und so langsam bin ich bei aber dir. Sicher
das Niveau zu heben und dann irgendwann vielleicht den Fans auch mal ein Leckerbissen zu präsentieren. Im Moment ist der Sieg, der Leckerbissen.
Du, meine ersten beiden Spiele in dieser Saison in der Kreisliga haben wir 7-6 für uns entschieden und 1-0. Also ja. Ergebnisorientierter Fußball.
Ja, geht's nicht, oder?
Also ergebnisorientiert ist wahrscheinlich auch in diesem Spiel die Ansage für den BVB, oder?
Ja, also absolut. Also ich meine, Bochum ist leider nicht so, gerade in Bochum zu spielen, ist für den BVB leider, sagen wir mal, wie soll ich sagen, offensichtlich mit gewissen Schwierigkeiten verbunden. Ne? Also ich habe da natürlich auch mal, wie du ja auch, ein bisschen recherchiert und habe mir nur mal diese Spiele in diesem Jahrtausend angeguckt.
Ja.
Und in diesem Jahrtausend hat der BVB in Bochum übrigens nur eine komplett ausgeglichene Bilanz, nämlich 2 Siege, 2 Niederlagen und 6 Unentschieden. Ja. Und dazu muss man sagen, dass die letzten beiden Spiele, das war 2021 und 2023 in Bochum, beide mit 1-1 geendet haben. Und der letzte Sieg, jetzt hör genau zu, war am 13. März 2010.
Der letzte Sieg?
Der letzte Sieg des BVB in Bochum war 2010. Jetzt kommt ...
In der Bundesliga.
Ja, logisch. Wir reden nur von Bundesliga.
Weil DFB-Pokal haben sie gewonnen, auswärts.
Nein, nur Bundesliga. Aber, jetzt kommt's, ja. Seitdem hat es ja aber auch erst 2 Spiele wieder gegeben und das waren die beiden, die ich eben gerade besprochen habe. Aber beide 1-1, ja. Also der BVB hat das letztes Mal tatsächlich von 2010 das letzte Mal in Bochum gewonnen. Ja. Und das letzte 1-1, du erinnerst dich dunkel, ja, am 13. März dieses Jahres.
Ja, das war ein Skandal.
Ein Skandal. Ich bleib dabei. Ich habe mich ja fürchterlich aufgeregt damals über den Trainer Sascha, Schiedsrichter Sascha S. Punkt. ich behaupte mal, der wird nicht pfeifen am Samstag. Ja, das Spiel hat uns den Titel gekostet, da bin ich ganz sicher. Ja, und eben wie gesagt, Betrug. Das war Betrug. Ne, das war absolut.
Wie da Karim Adeyemi im Strafraum umgeflext wird. Also es ist einer der klarsten Elfmeter, die ich jemals gesehen habe. Und ich, also Sascha Stegemann, okay, muss er auch sehen, aber selbst wenn er es nicht sieht, verstehe ich immer noch nicht, warum da der Kölner Keller.
Das sage ich immer. Er muss es nicht sehen, weil er weiß, was da war. Also da muss ich sagen, habe ich größten Respekt vor der Schiedsrichterleistung aller Schiedsrichter, weil es wirklich schwer ist. Das Spiel ist teilweise so schnell, es passieren so viele Dinge gleichzeitig. Und da kann man sich schon mal täuschen. Ja? Und da kann man auch, sagen wir mal, so eine gewisse, man nennt das, glaube ich, subjektive Wahrnehmung haben. Ne? Wenn man Adeyemi sieht, dann weiß man, der fällt auch manchmal sehr leicht.
Ja, und richtig, das war die Diskussion. Ich
meine, das muss man ihm ja nicht als Schuld, ist nun mal so, aber das ist subjektive Wahrnehmung, da ist niemand, auch kein Schiedsrichter vorgefeit. Aber wenn das alles so ist, ja, und der ganze BVB da rumtobt, ja, die Ersatzspieler, die Bank, alles, und ich gucke mir das dann nicht an, obwohl ich die Möglichkeit habe, es mir anzuschauen. Ja, dann fehlt, wie gesagt, dann fehlt bei mir jedes Verständnis. Und das ist eben das, wo ich habe ja damals gesagt, das ist Betrug. Das ist, das, da kann mir keiner erklären, dass das Zufall ist. Und das, jetzt rege ich mich schon wieder auf. Ja. Das ist fast so schlimm, dieses Spiel, wie das gegen Mainz, das letzte da. Ne? Also diese beiden Spiele, die werde ich nicht vergessen. Also nee. Das hat mich emotional derartig gepackt. Und ja, gut, ich muss jetzt ein bisschen runterkommen. Ich atme jetzt 2-3 Mal tief. Und hoffe, dass es jetzt besser wird. Ne?
Ich habe das Spiel damals kommentiert für Radio 91.2 und ich weiß hinterher noch im Kabinengang, ich habe Sebastian Kehl wirklich noch nie so wütend erlebt. Der hat so sehr in unser Mikrofon geschrien, das hat richtig übersteuert. Also der war auch richtig, richtig sauer. Zu Recht. Aber
ich kann dir nur sagen, eins, Julian, Sascha S., ich wollte den Namen nicht mehr aussprechen. Sascha S. hat Glück, warum? Dass ich nicht auf dem Platz stand, als er gepfiffen hat. Wenn das zu meiner Zeit passiert wäre, hätte ich leider einen kleinen Ausraster gehabt, befürchte ich.
Hättest du dann noch weitergespielt oder hättest du dann
nein,
schon
ich hätte nicht weitergespielt und hätte wahrscheinlich das nächste halbe Jahr auch
gehen.
Nicht weitergespielt.
Ja, hoffen wir mal, dass der BVB dieses Spiel zu 11 irgendwie über die Bühne bekommt und dass es eben nicht nochmal einen neuen Skandal gibt. Aber ich glaube, das wird ein richtig ekliges Spiel für den BVB und Edin Terzic sagt, ja, das sieht er genauso.
Besonders der VfL hat in der Vergangenheit immer wieder versucht, viele Zweikämpfe zu führen, ganz viel 1 gegen 1 zu spielen über den kompletten Platz. Und das war auch immer wieder dann der Stolperstein für viele Mannschaften in der Bundesliga, besonders in den Heimspielen. Und das ist etwas, was wir uns jetzt vornehmen, dass wir viele Dinge, die wir dann in den letzten Spielen gezeigt haben und besonders dann in der ersten Halbzeit oder in dem Heimspiel, was wir hier hatten, dann letztes Jahr im Herbst, die richtig gut waren und sehr erfolgsversprechend waren, dass wir die dann jetzt konstant von der ersten bis zur letzten Minute zeigen und dann unser Spiel in Bochum spielen und nicht das Spiel des VfLs.
Also ein BVB-Spiel soll es werden.
Ja.
Was soll das heißen?
Ja, BVB-Spiel soll heißen, dass sie sich eben nicht, das hat er ja angedeutet, mit dem Zweikampfverhalten. Ich meine, das ist ja zu erwarten, dass die Bochumer gerade nach diesem Desaster da in Stuttgart was gut machen wollen. Die haben natürlich eine schöne Erinnerung an die letzten beiden Heimspiele gegen den BVB in letzter Zeit. Und es ist klar, dass der VfL jetzt nicht den BVB spielerisch vorführen kann. Ich meine, darüber brauchen wir, glaube ich, nicht zu diskutieren. Die haben eine Chance, das ist Kampf, ja, Kampf, Einsatz. Das taktische Konzept des BVBs durcheinander zu bringen. Ich meine, wie das geht, hat ja der FC letzte Woche gezeigt. Ja?
Richtig.
Indem man die Außen schön zumacht, ja, die hinten dicht und in der Mitte praktisch haben die mehr oder weniger fast Manndeckung gespielt. Ja? Also das war schon mal eine schöne Vorlage eigentlich für Bochum. Die werden das ähnlich tun. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass sie 5 Stück gekriegt haben letzte Woche. Ne? Und ich habe immer so die Kickernoten angeguckt vom Bochum. Mhm. Ja? Also die Durchschnittsnote des VfL Bochum letzte Woche, ja, im Kicker, inklusive eingewechselter Spieler, war, was schätzt du, wie hoch die war?
Die inklusive eingewechselter Spieler, eine 4. Ja,
also alle Noten.
Eine 4? Eine 4, so gerade.
Du weißt, dass die 5-0 gewonnen haben, die Stuttgarter.
Ja, 4, ja. Aber für Bochum meinst du, oder was? Oder meinst du für Stuttgart?
Nein, ich meine die Durchschnittsnote der Bochumer Spieler. Da sagst du jetzt 4.
Ist eine 4.
Ja. Ja, gut, herzlichen Glückwunsch. Du gehst zu positiv mit diesen Spielern. Also die Durchschnittsnote war 5,42 und ich glaube, das ist rekordverdächtig. Ja?
5,42, also, durchgefallen einfach, ja, klar.
Ja, komplett durchgefallen. Mhm. So, jetzt haben, wie gesagt, die Bochum haben natürlich schon mehrfach bewiesen, dass sie mit so einem Debakel gut umgehen können. Ich habe irgendwo gelesen von einem unserer Zuhörer, übrigens, da würde ich gleich auch noch mal ein paar längere Minuten für opfern, weil ich mich sehr gefreut habe über diese ganzen Zuschriften. Es war einfach toll, ich habe mich so gefreut. Hier User MP1QC2OH9B, ja, super Name, herzlichen Glückwunsch.
Toll, super.
Schreibt, ja, Hauptsache gewonnen. Jetzt kommt das kleine Derby hier, etwas zur Statistik. Bochum hat das letztes Jahr gegen Wolfsburg zu Hause mit 1-5 verloren. Ein paar Tage später haben sie gegen die BVB das komische 1-1 erzwungen. Jetzt haben sie wieder 5-0 in Stuttgart verloren und wollen es gegen BVB wieder gut machen. Ne? Hoffentlich gibt es kein Déjà-vu. Ja, das hoffe ich auch, dass es kein Déjà-vu gibt. Also ich will nur sagen, die Bochumer sind es ja gewohnt. Die haben ja letztes Jahr immer wieder mal Rückschläge hinnehmen müssen und sind dann immer wieder aufgestanden. Ne? Also das zeichnet diese Truppe auf. Und wie gesagt, gerade jetzt Derby und so, das ist für die natürlich eine Möglichkeit zu Hause mit den Fans. Also ich sag nur, aufgepasst, BVB, aufgepasst, Jungs. Stellt euch darauf ein, dass es da richtig rund geht. Ne? Nicht, dass es wieder eine Überraschung geht. Ja.
Da ist vielleicht auch technisches oder taktisches Geplänkel, klar, gehört auch dazu, Taktik irgendwo, aber ich glaube, dieses Spiel, und das ist oft so, und das ist, glaube ich, auch zuletzt immer wieder schwierig gewesen beim BVB gegen Bochum, das wird im Kopf entschieden. Also wer da in die Zweikämpfe richtig reingeht, wer da sich richtig reinhaut und sich bis zum Schluss auch nicht zu schade ist, ja, der holt entweder einen Punkt oder kann da mal ausnahmsweise gegenhalten gegen die Bochumer. Ja. Weil auch im DFB-Pokal übrigens hat es ja dieses duselige Tor von Emre Can gebraucht, dass der BVB überhaupt da weiterkommt von der Mittellinie.
Ja, das sind immer die gleichen Spieler. Ich meine, das ist ja, da müssen wir uns auch nichts vormachen, das ist ja auch das Schöne irgendwo am Fußball, dass ja nicht automatisch die Mannschaft die technisch besten Spieler hat, ja, und die am meisten Geld verdienen, gewinnt, sondern dass auch der Kleine doch auch eine realistische Chance hat, ja, durch Einsatz und cleveres Verhalten, und den Gegner reizen und so weiter, auch mal so ein Spiel zu gewinnen oder ein Unentschieden zu erreichen. Ja. Und ich meine, das macht am Ende die Spannung aus. Nur auf die könnte ich jetzt an diesem Wochenende ehrlich gesagt verzichten. Ja, also ich finde Bochum auch super und ich freue mich nach wie vor, wenn alle Ruhrgebietsvereine weiter in der Liga bleiben, ja, damit es diese Derbys gibt. Ja, schade, dass es bei Schalke dies ja nicht der Fall ist. So, aber das ist natürlich jetzt ein richtiger Auftrag für die Dortmunder. Ne? Und jetzt wollen wir noch mal kurz die letzten Spiele. Jetzt nehmen wir mal das letzte Spiel der Rückserie, der Rückserie der letzten Saison mit. Ne? Das war gegen Mainz. Du erinnerst dich, für die ging es um nichts mehr. Aber die haben richtig dazwischen gehauen. Ja? Da haben sich alle erschrocken, merkwürdigerweise. Ja? Da ging es für die um nichts mehr. Aber da hatte man mehr den Eindruck, dass sie unbedingt gewinnen wollen, ja, durch ihren Einsatz und durch das Dazwischenhauen wie der BVB. Ja, und dann erinnern wir uns letzte Woche an Köln ähnlich, ja, die haben sich richtig gewehrt, ja, die haben defensiv super, super gestanden, ja, und nur mit guter Offensive und schönem Passspiel und schönen Flanken wirst du nicht jedes Spiel gewinnen in dieser Liga, denn da muss man sich halt auch an so Spiele anpassen und drauf gefasst sein, und das ist sicherlich im Moment, jetzt gerade nach diesen beiden von mir eben genannten Spielen, sicherlich die wichtigste Aufgabe für den BVB. Ich kann mir gut vorstellen, dass Edin Terzic natürlich auch ein ähnliches Horn blasen wird, ist doch klar, ja, weil du musst dagegenhalten, ja, du musst damit rechnen, dass die richtig auf die Knochen gehen. Da kannst du nicht Hackespitze 1, 2, 3 spielen. Ne? Dann wird das nichts, das steht fest.
Vielleicht eine provokante Frage, aber ist das ein früher Charaktertest für diese BVB-Mannschaft?
Ja, das Wort Charakter haben wir ja die letzten Jahre.
Eben, deswegen frage ich das. Also kann ja auch mal nach so einem 10-Spiel gegen Köln, brauchst du ein bisschen Charakter, um jetzt gegen Bochum zu gewinnen, oder nicht?
Ja, also ich glaube, also die Charakterfrage hat sich bis auf zwei Spiele oder drei in der letzten Halbserie nicht so gestellt. Die haben ja super gespielt. Die haben ja defensiv auch plötzlich viel besser gestanden und auch dazwischen gehauen.
Auf jeden Fall.
Hat sich ja einiges geändert. Aber klar, nachdem, sagen wir mal, doch nicht spielerisch nicht so ganz über, oder auch gerade vom Einsatz her, nicht mal jetzt spielerisch. Ne? Mhm. Also wie gesagt, die haben nicht versucht, alles reinzuhauen. Ne? Also man kann ja alles raushauen und verliert unglücklich oder spielt unentschieden, das kann alles passieren, aber in diesem Fall haben sie nicht alles reingehauen. Also das steht für mich fest, ja, das muss anders werden, klar. Gut, ob das jetzt, also wir wollen die Charakterfrage nicht am zweiten Spieltag stellen. Also
nein, natürlich nicht, aber er kann ja trotzdem getestet werden.
Also ich sag mal so, wenn die Reaktion natürlich entsprechend ist und man merkt das auch, wäre es natürlich schon ein gutes Zeichen für die nächsten Spiele danach, ne, für den Beginn dieser Hinserie. Also das wäre sicherlich nicht von Nachteil, ne,
wenn
man jetzt sieht, dass da so, auch so ein bisschen nicht nur, also was ja schon positiv ist, dass die Mannschaft ja, und da haben sie sich ja auch selbst wirklich auch selbst richtig kritisiert, dass sie gesagt haben, das war scheiße, was wir gegen Köln gespielt haben. Ich meine, da war ja keiner, der da irgendwie um eine Ausrede gesucht hätte. Also die Einsicht war schon mal da, das ist schon mal das Wichtigste. Und der nächste Schritt ist, das, was man da eingesehen hat, umzusetzen. Das ist ein wichtiger Schritt, und je schneller der vonstatten geht, umso besser könnte es einen Lauf geben. Das steht auch fest,
ja. Ja, auf jeden Fall. Und wir wollen ja auch gar nichts hier wegnehmen vom BVB und von der tollen Leistung jetzt auch in den letzten Monaten. Also es ist ja so, dass sie im Jahr 2023 nur ein einziges Bundesligaspiel verloren haben, und das war gegen die Bayern, ne? Also trotzdem kann man ja sagen, gegen Bochum muss da auf jeden Fall mehr Einsatz kommen als gegen Köln.
Ja, zumindest muss man das spüren, ne? Das ist. Aber wie gesagt, nochmal, die ersten Spiele. Manchmal möchtest du tatsächlich und kannst nicht, weil du gerade noch so, ja, das ist für den Außenstehenden schwer zu verstehen, aber ich habe es, wie gesagt, ja selbst erlebt, ja, du fühlst dich eigentlich in der Vorbereitung und denkst, boah, geil, und die Beine, das läuft locker und alles, ja, und dann geht das los und du weißt nicht, warum es nicht, das fragst du dich manchmal selber, ne? Wie kann das sein, ne? Also das muss ich schon auch zur Entschuldigung oder sagen wir mal zum besseren Verständnis vielleicht mal dazu sagen, ne? Also das ist so, das ist nicht so, dass man jetzt da die Vorbereitung abschließt irgendwann, ja, und dann sagt der Trainer, so, jetzt geht's los, ja, und dann läufst du fröhlich, wie heißt das mit dem Eierkuchen da?
Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst.
Freude, Dingsbums, Eierkuchen gibt's auch so einen Spruch, ist ja egal.
Friede, Freude, Eierkuchen,
ja.
So,
ja. Friede, Freude, Eierkuchen, läufst auf den Platz und alles läuft, ja, das passiert in den seltensten Fällen. Also nochmal, wir wollen mal diese Phase der Saison etwas entspannter betrachten, ja, und wissen, dass es was gibt, dass es an Aufwärtstrend noch geben muss. Das steht fest für alle. Ich meine, das weiß der Trainer, das wissen die Spieler, alle wissen es. Also wichtig ist, dass wir jetzt die Reaktion darauf sehen. Ja, das steht schon mal auf jeden Fall fest. Ja,
hoffen wir das doch mal. Ja, ja. Apropos Reaktion, du hast es gerade angedeutet, du wolltest dich noch um Hörerreaktion.
Ja. Kümmern. Ich mach das ja gerne. Ich hätte es eigentlich jetzt zum Einstieg gemacht, aber du bist ja gleich ins Thema reingeschossen.
Ah, das tut mir leid.
Also, ich muss sagen, ich weiß nicht, ob du es auch gelesen hast, ich lese mir immer die Kommentare alle durch. Ne? Und das, also ich habe mich sehr, sehr, sehr gefreut und möchte mich bei allen bedanken. Es waren unheimlich viele Zuschriften. Ja? Zum einen ging es vor allen Dingen darum, erstmal so diese, ja, schön, dass wir wieder da sind, ne? So ungefähr. Mhm. Ne? Also ich möchte ja mal zitieren hier Sandra Müller-Zewe, die uns das letztes Jahr schon öfter geschrieben hat. Jetzt das Besondere bei ihr, habe euch vermisst, freue mich auf eure neue Saison und in der Bundesliga schlägt mein Herz jetzt für den BVB. Oh. Weil mein königsblaues Herz, ... spielt natürlich jetzt in der zweiten Liga. Also, ja, das finde ich immer super, weil, wie gesagt, ich betone das ja immer wieder, ja, erst BVB und dann sind wir irgendwie auch alle Ruhrratten. Finde ich schön, wenn Schalke-Fans dann sowas schreiben, muss ich ehrlich sagen. Ja. Würde mich freuen, wenn das auch in größerem Umfang mal wieder irgendwie passieren würde.
Bekehrt, ne? So. Bekehrt von den Vorstoppern.
Ja. Dann genau. Portoaffe 2, ja, auch Stammhörer. Ne? Hallo ihr beiden und vielen Dank für den tollen Podcast. Langer, wenn du jetzt so viel abgenommen hast, das habe ich letzte Woche gesagt, dass
ich gehört.
Abgenommen habe im Urlaub, siehst du ja aus wie 1989, als du zum BVB gekommen bist. Und er macht da so ein Smiley, ja, mit einem Blinken in den Auge. Nein. Portoaffe 2, nein. Ich sehe nicht aus wie 1989, da fehlen noch ein paar S-Kilos.
Und dafür müsst ihr auch die Haare färben noch ein bisschen. Und ein bisschen hochtupieren, oder?
Nein, die hat die nicht tupiert.
Also das Bild bei Transfermarkt, da hast du noch eine sehr hochgesteckte Miene.
Nee, ich habe nie irgendwas mit meinen Haaren gemacht. Die waren geschnitten und meistens sogar noch nicht. Ich glaube, ich habe seit 30 Jahren meine Haare nicht mehr geföhnt und so getrocknet. Ich schwöre es.
Ja, okay. Oder
40 Jahre, ich weiß gar nicht. Ja? Also das kann ich dir versichern. Und dann schreibt er noch, puh, da ist aber noch eine Menge Luft nach oben, damit meint er das Spiel, logischerweise. Mhm. Ne? So, Jan Lange schreibt, Mann, erster Spieltag und ich bin sofort wieder auf Betriebstemperatur. Ja, da habe ich jetzt wieder, wäre schön gewesen, wenn die Mannschaft auch die Betriebstemperatur erreicht hätte, hat sie aber nicht. Ne? Martin Mohler, auch Stammhörer letztes Jahr. Ja, da sind sie wieder. Hab ich euch vermisst. Und Manuel, der ja auch immer dabei ist, na endlich seid ihr wieder da. Wurde auch Zeit. Hättet ruhig mal was von euch hören lassen können. Nein, Manuel, hätten wir nicht, ja, weil ich habe ehrlich nach diesem letzten Spieltag, nach diesem verkorksten letzten Spieltag und diesem Meisterschaftsding, ich wollte nichts mehr sehen vom Fußball und auch nicht vom BVB, ja, über Wochen oder Monate, kann man sagen. So, jetzt habe ich noch mal einen hier, der ist mir nicht so auf der, den, ich weiß nicht, ob der uns mal überhaupt geschrieben hat, aber den möchte ich jetzt, weil das ist ein längeres Ding hier. Andi Haselbach schreibt, ja, Achtung, die Vorstopper Ghost International. Sonnige Urlaubsgrüße aus Lorette-Mar, nachdem ich sonst jede Folge aus dem schönen Belgien höre, wo ich auch wohne. Das Spitzenduo aus einer lebend großen Schildkröte, das ist in diesem Fall Mattes.
Ja, ich weiß.
Mit einem in Sonnenblumenöl getränkten Langhaar-Wahlkölner, das bin ich, mit einem Sonnenblumenöl getränkten Langhaar-Wahlkölner, bieten echt tolle Folgen von euch. Gehe in euren Inhalten sehr, sehr oft mit und muss dabei oft recht herzlich lachen. Das ist ja das, was wir auch gerne möchten, ey, bei aller Ernsthaftigkeit, dass es auch unterhaltsam ist. Und auch wenn meine Belgier nicht immer gut wegkommen. Ja, das stimmt. aber jetzt kommen wir mal zum Inhalt. Hazard ist ja jetzt auch wieder überraschenderweise in eine Position gerückt, wo er wieder eine gute Rolle spielen konnte. Ne? Er ist ja auch nach seiner Einwechslung, hat er sich bemüht. Das kann man ihm ja nicht absprechen, dass das er stimmt. Immer Gas gibt. Ja. Also, Andi, ich muss sagen, da erwarte ich jetzt einiges. Da könnte was passieren. Ne? Ja. Das sollten wir mal bei einer belgischen Fritte und einem guten Starkbier ausdiskutieren. Ja, damit kannst du mich nicht begeistern. Aber egal. Der Schärf müsste ja bald wieder im ersten Urlaub antreten. Das macht er ja schon. Ja. Leverkusen, Leipzig werden die Saison spannender machen. Da sind wir, glaube ich, uns alle einig. Ja. Vor dem Rose habe ich schon gewarnt, bevor er Borussia verließ. Das habe ich übrigens auch getan, ohne seine Wunschspieler. Sehe ich taktisch vielleicht etwas weiter als Terzic? Das weiß ich jetzt nicht. Gut, Köln fand ich seltsam, aber aufgrund der Amerika-Reise verschiedenen Verletzungen ist es im ersten Spiel immer sehr schwierig. Das ist ja das, was ich sage. Mhm. Dass die Kölner nicht erneut mit ihrem Hurra-Fußball antreten und so weiter. Das ist klar. So, meine Frage, die mich diese Woche aber beschäftigt. Wie seht ihr jetzt seit 2 Wochen veraltete Transferpolitik um die offenen Positionen rechter Verteidiger, linker Verteidiger beziehungsweise Innenverteidiger und Stürmer dieses Jahr und auf Bezug auf die kommende Saison, wo Reus und Hummels ersetzt werden müssen? Und durch Champions-League-Reform mal 4 Pflichtspiele hinzukommen, wenn man ein Achtelfinale erreichen will. Die 3 Gruppenheimspiele der Deutschen bei der EM mal ausgerechnet. Wäre es nicht besser, jetzt schon zu reagieren? Ja gut. Andi, ja, ich glaube, die würden gerne vielleicht jetzt schon reagieren, aber gerade jetzt ging ja durch die Presse, dass einfach kein Geld mehr da ist. Ne? Muss man mal ganz deutlich sagen.
Ja.
Die Millionen von Bellingham sind schon verballert. Die wurden ja schon im Vorgriff verballert.
Beziehungsweise 30 Millionen kommen ja hoffentlich noch durch Bonuszahlung, aber die ja, kommen gut, halt erst später, nächstes Jahr.
Genau, die sind aktuell jedenfalls nicht da. Ja, also ja. Ich habe gelesen, 8,5 sind noch über. Für 8,5 einen guten Mittelstürmer und noch einen Links- und Rechtsverteidiger wird schwierig.
Ich glaube, vor allem in der Innenverteidigung muss ich vielleicht noch was tun, vor allem so Richtung Tiefe, oder? Also du hast da jetzt Hummels, du hast den Schlotterbeck, du hast da Niklas Süle und Emre Can könnten da auch spielen. Benze Baini hat auch mal Innenverteidiger gespielt, okay, aber das reißt halt immer noch andere Lücken irgendwo im Kader.
Ja, also ich finde schon, also nach vorne gab es ja eigentlich nie so das Riesenproblem, was den Offensivfußball angeht. Ja, das war ja eigentlich mal schön anzusehen. Wir haben auch eigentlich recht viele Tore geschossen.
Ja.
Was uns ja in den letzten Jahren immer wieder beschäftigt haben, ist ja das Defensivverhalten der gesamten Mannschaft. Ja?
Genau, da gehe ich mit.
Völlig unsinnigen, blöden Tore, ja, die man irgendwie hast du auf ein Tor gespielt und dann sind die zweimal vors Tor gekommen und bupp war das Ding drin und das lag nicht am Torwart, ja. Das war einfach, weil die ganz schlecht verteidigt haben, das muss man ganz ehrlich sagen. Und das hat sich jetzt, finde ich, schon in gutem Maße verändert im ersten Halbjahr dieses Jahres. Gut, ist jetzt wieder ein bisschen zurückgegangen, aber ich finde schon, dass man da die Mannschaft irgendwie gut verstärkt hat, ja, im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten. Ich meine, es ist nun mal keine Milliarde da, um irgendeinen zu kaufen, ja, wie in Saudi-Arabien, so ist es nun mal. Das muss man mal einfach berücksichtigen. Ja, ich finde die Jungs, die sie geholt haben, ich finde das absolut in Ordnung, ja, auch so von der Mentalität. Ich glaube, das sind auch Typen, die Fans gut umgehen können und so weiter. Ja, jetzt sind wir ja so ein, zwei da losgeworden, die wir nicht unbedingt mehr haben wollten. Also von daher.
Haben auch alle eine gute Vorbereitung gespielt, ne? Also alle Neuzugänge haben irgendwie in der Vorbereitung zumal immer oder zum Teil auch in einigen Spielen, aber immer eigentlich ganz gut gespielt. Vor allem Benze Baini hatte eine Top-Vorbereitung.
Ja gut, nur sind wir wieder beim Thema, was ich jetzt schon 3 Mal angesprochen habe. Das bringt dich übrigens kein Stück weiter. Besser ist, du hast eine beschissene Vorbereitung, ja, und spielst dann besser.
Ja gut, aber besser. Es macht schon mal ein bisschen optimistisch.
Du hast ja völlig recht. Nein, also es ist natürlich für die Jungs gut. Also das sind alles keine Weltspieler, aber die können wir auch einfach nicht kaufen. Das ist nun mal so, ja. Und ich finde, sie haben sich gut verstärkt und sie werden es sicherlich, also ich glaube, dass der Sebastian Kehl da einen guten Job macht und genau wie Zorki vorher auch. Und ja, man muss jetzt punktuell gucken. Und es ist natürlich das Problem, oder um jetzt mal konkret auf die Frage einzugehen, du kannst natürlich jetzt nicht sagen, so ich hole jetzt 7 neue oder so. Weißt du, erstmal können diese 7 neuen auf einmal eigentlich nicht spielen, weil die brauchten ja eine unfassbare Zeit, um sich da in diese Mannschaft einzuarbeiten. Und es ist natürlich schlauer, wenn du vielleicht nur 2, 3 neue integrierst, ja, die dann vielleicht auch den erhofften Input bringen. Ja, und dann nochmal ein halbes Jahr wartest und guckst, wo hakt es denn jetzt, ja, wie hat sich das Spiel verändert, wo gibt's Probleme, ja, kommt nochmal ein Verletzter dazu, ja. Das ist immer sinnvoller, wenn jetzt die finanziellen Reserven nicht unendlich sind, da tatsächlich mal auch Punkt für Punkt sich einzuarbeiten, ne? Also klar, wie gesagt, mit viel Geld würde ich mir auch mal vielleicht noch, obwohl es bringt nicht viel, du kannst nicht 7 gleich neue bringen, das geht nicht. Also,
das stimmt.
Ich find's absolut okay, wie es so läuft, ja.
Also du würdest jetzt auch sagen, man braucht wirklich keinen mehr, weil meine persönliche Meinung ist, ein Innenverteidiger sollte noch geholt werden, weil da sehe ich aktuell die größte Lücke. Im Sturm kannst du immer noch ein bisschen, du hast immer noch Moukoko, der absolut fähig ist zu spielen. Du kannst da auch einen Adeyemi hinstellen, wenn er fit ist. Auch Reus hat mal vorne drin gespielt. Da finde ich, ist der BVB soweit safe. Auch außen, jetzt mit Blick aufs nächste Jahr, so war die Frage ja auch ein bisschen gestellt. Da kommt ja auch Tom Rothe wieder zurück, der gerade ausgeliehen ist nach Kiel. Vielleicht kann der dann schon ein bisschen mehr spielen. Du hast da noch Wolf, du hast Riasson, Benzebaini. Selbst wenn du mal einen Meunier reinschmeißen musst oder einen Süle rechts spielen lassen musst, bist du da eigentlich auch gut aufgestellt. Aber vor allem in der Innenverteidigung, da fehlt vor allem bei dieser langen Saison. Du hast da Mats Hummels, der auch immer mal wieder angeschlagen ist. Schlotterbeck war schon angeschlagen, Niklas Süle diese Saison auch schon. Da, finde ich, müsste noch einer mal kommen, oder?
Ja, aber du hast schon drei gute Jungs eigentlich, die hast du ja eben aufgezählt. Genau. Du hast ja gesagt, oh gut, Emre Can könnte eventuell nochmal reinspringen, ja, aber drei Innenverteidiger. Ja, wenn du jetzt noch einen Topmann holst, dann hast du vier. Ich weiß nicht, ob du jetzt einen Topmann holst und weißt du, ob es da nicht Probleme innerhalb der für die Jungs gibt. Weißt du, die wollen ja auch gerne spielen. Wenn du einen Top-Verteidiger hast, ja, der möchte ja nicht nur 20 Spiele machen in der Saison, der möchte ja öfter spielen. Keine Ahnung, ja. Also das ist natürlich auch, was man berücksichtigen muss, ja. Da bin ich bei dir. Verletzungsanfälligkeit ist auf jeden Fall natürlich ein Thema. Aber das war natürlich auch jetzt ziemlich heftig letztes Jahr. Gut, also Klar. Da kann man erstmal gibt es kein aktuelles Problem. Und wenn das auftreten sollte, jetzt sind wir wieder bei dem Argument, was ich eben schon angesprochen habe, kann man natürlich in der Rückserie durchaus mal dann in der Winterpause nochmal nachlegen. Ne? Also das wird sicherlich möglich sein.
Das wird wahrscheinlich ja auch dann passieren. Also ich sehe jetzt auch keinen Transfer von Amel Bella-Kotschap für 20 Millionen zu Dortmund. Also diese Sprünge wird es dann jetzt nicht mehr geben. Aber vielleicht nochmal so einen im Regal, sage ich jetzt mal, von Soumaïla Koulibaly, der jetzt auch den BVB verlassen hat, aber so einen entwicklungsfähigen Innenverteidiger. Ja, ja, den du richtig, da erstmal schon mal auf logisch. Die Bank setzen könntest.
Ja, ja, das ist ja klar, das werden die schon im Auge haben, aber deswegen habe ich gesagt, noch so ein super, so ein Top-Verteidiger einzukaufen, nee. Und dann hast dann vier, ja, um die sich da gegenseitig um zwei Plätze streiten, war ja, schauen wir mal, ne? Na ja, gut.
Gehe ich auch nicht von aus.
Ja, also ich gehe jetzt mal weiter hier. Net ja, Surf Today kenne ich auch nicht, ja. Ich glaube, Leipzig ist die Saison sehr stark, BVB und Bayern kämpfen höchstens um Platz 2. Ja, gut, bin ich jetzt, weiß man nicht, ne? Also ich habe jetzt erstmal eine Niederlage. Endlich seid ihr wieder da, weiter so. Ja, das wollte ich eigentlich sagen. Ja. Jens Steinemann, der uns auch immer wieder schon das ganze Jahr schreibt, seid gegrüßt, bester Podcast ever. Eigentlich hatte ich diese Saison den Plan, mir die gleiche Frisur wachsen zu lassen, wie einst das größte Idol Dortmund, nämlich von Jules. Ja, gut, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber trotzdem.
Ich dachte, die Frisur von Matthias Schärf.
Nein, das ist ja zu einfach, ey. Ne? Da brauchst du aber ein bisschen Zeit, Jens, wenn du die Frisur haben willst. Egal. Aber wenn die Saison weiterläuft wie in Köln, sehe ich dann aus wie der Schärf.
Ja, da sind wir also doch.
Witziges Rede. Ja, ja. Naja, egal. Ist doch ganz schick und spart das Shampoo. Hauptsache gewonnen. Freue mich schon auf den nächsten Podcast. Macht weiter so. Jens, vielen Dank. Dann Kung Fu Samurai. Wir haben ja Namen, du. Die Vorzeichen stehen günstig für die bekloppteste Saison aller Zeiten. Ja, ich habe auch so ein Gefühl irgendwie, dass da echt was passieren kann. Ne?
Ja, aber jede BVB-Saison hat doch seine bekloppten Geschichten irgendwie.
Also ja, aber überhaupt so, ne? Die gesamte, wenn du siehst jetzt, ne, Leipzig jetzt und Leverkusen plötzlich wieder dabei und dann hast du einen rumlaufen.
Ja,
schon,
das stimmt.
Ja, ich freue mich schon. Ne? Also, bekloppt Saison aller Zeiten, siehe München und Deutschland allgemein. Also er meint, ja, ist alles bekloppt im Moment. Ja, da hast du recht. Kung-Fu-Samurai. Meister wird diesmal hundertprozentig der BVB. Das müssen sie werden, um das Trauma des letzten Spieltages zu verarbeiten. Haut rein. Ja, wir werden reinhauen, ob das Trauma beseitigt ist, weiß ich noch nicht, das werden wir sehen, aber ja, ich hätte nichts dagegen, wenn der BVB Meister wird. Ne?
Nee, ich auch nicht.
So, da haben wir schon mal englisches Pferd im Alter von Kane, hat schon manch englisches Pferd im Alter von Kane hat den Weg zum deutschen Abdecker gefunden. Ja, MR73332, er hat es, aber Kane hat jetzt letzte Woche schon mal gegen Werder ausgerechnet, schon sein erstes Tor geschossen, ich bin mal gespannt. Jesse Mux, 7993, ich sage es immer wieder, Bellingham top für sein Alter, aber das ständige Meckern, andere zurechtweisen, vielleicht ein wenig zu hoch gehypt. Oder ich habe keine Ahnung, Sabitzer und Netscher, glaube ich, dass das gut funzen kann, was immer das bedeutet. Noch ein Stürmer und das passt. Ja. Grüße. Ja, also ja, es wird ja immer wieder diskutiert, ob Bellingham da übers Ziel rausgeschossen hat. Ist jetzt eigentlich auch scheißegal, weil er ist weg. Ja, wir wünschen ihm alles Gute. War ein toller Junge, definitiv. Ne? So. So, und jetzt habe ich noch mal einen. Den wirst du jetzt nicht kennen, Che Guevara, den haben wir schon öfter mal zitiert, der immer sehr schön schreibt. Meistens sind wir nicht einer Meinung. Er schreibt übrigens Folgendes: Ich kann beim besten Willen der Mannschaft keinen Vorwurf, es geht um das Spiel gegen Köln. Mhm. Ja. Ich kann beim besten Willen der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Sie hat alles gegeben. Sie hat gekämpft und gegrätscht. Da habe ich mich jetzt gefragt, weil Che Guevara meistens irgendwie so gegen die Mannschaft schreibt und auch andere Meinung ist als ich. Shaggy, was hast du dir dabei gedacht?
Was hast du dir angeguckt?
Ja, du bist der Einzige, der es gesehen hat, ne? Oder? Selbst der Trainer hat es nicht gesehen und die Mannschaft selber hat es auch nicht gesehen. Also, da bin ich ganz anderer Meinung. Es waren ein paar dabei, ja, da, wenn man nochmal Mats Hummels.
Mats Hummels, Gregor Kobel, ja, auf die kann man nichts kommen lassen.
Und das war schon, ne? So. Und jetzt geht's weiter. Kompliment an Hummels und Kobel, die uns den Arsch zum x-ten Mal gerettet haben. Richtig, da sind wir jetzt komplett einer Meinung. Richtig. Hummels ist ein Phänomen, weil ein intelligenter und intuitiver Spieler ist, der das Spiel lesen kann, so im Voraus weiß, wo er sein muss. Hut ab und mein allergrößten Respekt, was er da abliefert. Mein lieber Che Guevara, da bin ich 100%, also ich glaube, da sind wir zum ersten Mal 100% einer Meinung. Ja. Und ich meine, ich weiß das als Verteidiger, ist es natürlich einfacher, das zu machen. Als Stürmer nützt dir das Spiellesen gar nichts, weil wenn du nicht mehr schnell bist und ein Gegenspieler nicht vorbeikommst, macht das alles keinen Sinn. Ne? Und dann schreibt er noch irgendwie hintenrum ausführlich, also lohnt sich das zu lesen, bei deinem Spielermaterial des BVB ist eine Mischung aus Glück, Zufall und Klopperfußball zu erwarten. Ja, gut, da sind wir jetzt auch wieder nicht einer Meinung. Nee, da ja. Also ich Klopperfußball erwarte ich nicht. Klar, Glück musst du immer ein bisschen dabei haben. Zufall gehört auch dazu, aber ich erwarte schon, also ich, dass die Mannschaft echt uns nicht im Stich lassen wird, dass sie eine gute Serie spielen werden.
Das glaube ich auch.
Also da bin ich ganz fest und überzeugt. Ne? So, jetzt nochmal Manuel. Okay, Spiel vorbei. Lange hatte recht. Und der Lange hatte recht. Zu null gewonnen. Ja, das war aber Glück. Aber das war spielerisch gar nichts. Köln hätte mehr verdient gehabt. Ich bin echt schockiert, wie schlecht die Mannschaft 90 Minuten gespielt hat. Kein Zusammenspiel, kaum Passgenauigkeit. Das war schwere Kost. Nun erstmal runterkommen. Ja, das ist glaube ich vielen Fans so gegangen. Ja, ich glaube, da müssen wir uns nichts vormachen. Ne? Das ist ja, aber wir hoffen. So, jetzt die letzten beiden. Robert Brodwig, der auch letztes Jahr geschrieben hat. Immer wieder der Ausstoß an Grüninnen. Du erinnerst dich? Ich hatte letzte Woche ein bisschen an den Vorschlag oder an den Zweifel irgendwie oder die es gab wie soll ich das jetzt nennen? Es gab so einen Hinweis von so einer Klima irgendwie so einem Klimabeauftragten, dass also nach wie vor der Klimaausstoß der Fans, die zum Spiel kommen, zu hoch sei und ich habe dann vermutet, dass das bald nur noch, dass du nur ins Stadion kommst, wenn du ein Zugticket vorweisen kannst und dann schreibt er, der Ausstoß an Grünen ist aktuell auch zu hoch in Deutschland, aber schreibt es selber mit dem Lachen dazu. Schön, dass ihr wieder da seid. Auf eine schöne Vorstopperzeit. Ja, danke, danke, danke. Ne? Und ja, da haben wir noch hier einen User QD8ML3TL77 und das ist der letzte. Ja, obwohl es, ich ist noch ein anderer, obwohl es viele nicht warm wollen, schwebt das Trauma vom verlorenen Meisterschaft immer noch über Dortmund. Ja, und da schreibt er noch ein bisschen was dazu, aber das ist das Wichtigste, dieser wichtigste Satz aus dieser Meldung, finde ich, ja. Ich glaube es nicht, dass dieses Trauma noch über Dortmund, also vielleicht schwebt es über Dortmund, aber ich glaube nicht, dass es über der Mannschaft schwebt, weil das auch das war sie aus Erfahrung, weil ich habe dieses Trauma ja auch zweimal erlebt. Ja, das vergisst du einfach, ne? Das ist Schluss, da machst du dir echt noch natürlich klar, geht dir das ein bisschen auf die Nerven und schaltest ab, aber wenn die Saison wieder losgeht, ich glaube nicht, dass sich da irgendjemand dran erinnert. Vielleicht erinnert sich irgendjemand dran, wenn es nächstes Jahr um die gleiche Zeit dann wieder zu einer solchen Situation kommt.
Ja, dann geht man vielleicht auch souveräner mit der ganzen Sache um und jetzt gerade natürlich am 1., 2., vielleicht sogar noch am 3. Spieltag wird das von uns Medien, muss ich ganz sagen, auch ein bisschen hochgekocht, weil es natürlich die Geschichte ist, die uns alle zerbrochen hat am Ende der letzten Saison. Aber sobald es wieder darum geht, die Bayern und die Dortmunder, die duellieren sich da oben an der Spitze, hoffentlich nur zu zweit, dann ist das wieder die Geschichte.
Ja, ich glaube nicht, dass dieses Trauma jetzt noch weiter
hochgeht. Nein,
das ist weg, ja. Das ist jetzt im Moment, spielt das nicht die geringste Rolle.
Also, richtig.
Also da bin ich mir relativ sicher. Ne?
Gehe ich auch von aus. Da würde ich sagen, müssen wir noch tippen, ne? Für unser Tippspiel, präsentiert von DOCOM21. Und da können wir direkt mit dem Freitagsspiel starten. Leipzig gegen Stuttgart.
Willst du jetzt alle durchtippen? Nein, das machen wir nicht.
Das machen wir nicht.
Nein,
ich dachte, wir tippen alles durch.
Ich hatte mir schon
den Auswärtssieg vom VfB Stuttgart hier ausgemalt.
Du kannst das gerne sagen. Ich tippe da überhaupt. Ich tippe nur ein Spiel. Aber
okay, dann lass uns
gib doch mal deine Tipps. Gib doch ruhig die Tipps mal durch.
Ich habe Stuttgart 3-2 auswärts in Leipzig. Ich sag 2-1 wieder für Frei. Ja, doch, die gewinnen das. Ich bin ein großer Sebastian Hoeneß-Fan.
Nein.
Doch, doch. Und ich will auch, dass Stuttgart gewinnt gegen Leipzig. Bin ich dir ganz ehrlich.
Na gut. Oh.
Aber zumindest wird es ein enges Spiel. Und dann glaube ich, dass es in einer der letzten Situationen entschieden wird vielleicht.
Ja, wir sind gespannt.
Wer das 3-2 schießt. So, dann lass uns einfach nur Bochum gegen Dortmund tippen. Ja. 15:30 am Samstagnachmittag in Bochum.
Ja, ich befürchte, dass wir das erste Gegentor kriegen. Bochum 1. Und ich glaube, dass wir da vorne jetzt ein anderes Gesicht zeigen werden. Dortmund 3.
3 gehe ich mit, aber ich glaube, wir kassieren kein Tor. Also dafür, glaube ich, ist die Bochumer Offensive nicht ganz so stark. Also ich glaube, das wird ein 3-0 Auswärtserfolg und dann sind alle auch wieder auf dem Dortmund.
Ich hätte nichts dagegen.
Ja, ich auch nicht. Also ich bin dir ganz ehrlich. Aber ich glaube schon, dass der BVB da versucht, auch selbst ein eigenes Feuerwerk abzudrücken. Und wenn die ein frühes Tor schießen, dann kann Bochum auch nicht mehr so sehr hinten rein und intensiv spielen, sondern da müssen sie irgendwann selber was fürs eigene Spiel tun. Und dann glaube ich, dass der BVB hinten drin gefestigt genug ist, das abzufangen und vorne nochmal zwei Dinger knipst. Ja,
wenn das so läuft, dann kann das natürlich auch, kann es auch wieder einen Kantersieg geben, logisch, ne? Aber
so ist ja, meine Vorstellung.
Wir sind ja alles Gott sei Dank keine Wahrsager, sondern wir sind ja auch alles nur Tipper. So, dann tippst du 3-0 für Dortmund und ich 3-1 und dann schauen wir mal, ne?
Jo. Dann würde ich sagen, hören wir beide uns sogar schon nächste Woche wieder, ne? Da ist der Matthias nämlich immer noch im Urlaub.
Ach, das gibt's doch gar nicht, das wusste ich gar nicht. Ja, ist doch schön, ja, da können wir ja mal gleich auch ein bisschen auf unsere Tipps eingehen und uns gegenseitig ein bisschen vor, ne?
ich
freue mich, Julia, das war sehr kurzweilig, ja, und
Dann
hören wir uns nächste Woche.
Ja, hat wie immer Spaß gemacht und dann hoffen wir mal, dass der BVB einen Sieg einfährt am Samstag um 15.30 Uhr gegen den VfL Bochum. Wenn ihr das Spiel hören wollt, dann geht das natürlich bei Radio 91.2. Wir sind live dabei für euch. Bis dann. Ciao.
Ciao, macht's gut.